Ja, das Thema heute, du hast die Wahl. Und das wird sicher euch schon öfters begegnet sein. Nächste Woche ist Bundestagswahl und dann gilt es zu entscheiden. Aber eins vorweg, ich werde keine Partei empfehlen in dieser Predigt. Ich weiß nicht, welche Entscheidung ihr die Woche so übertrifft, wenn man dann beim großen Rewe steht und dann vorm Joghurtregal. Oder man geht in ein Café, ich sage mal angenommen in so ein Insider-Café, und dann kannst du dich entscheiden. Fett-free, Laktose-free, mit Topping, ohne Topping, Röstung mit oder ohne, 60 Grad, 70 Grad, 80 Grad. Ich wollte einfach nur einen Kaffee. Entscheidung. Das sind die kleinen Entscheidungen. Es geht heute um die großen Entscheidungen. Die großen Entscheidungen, die eine große Tragweite haben. Und ich möchte eine Metapher, ein Bild dazu erzählen. Ein Zimmermann, der hat sein ganzes Leben lang gearbeitet und vor allen Dingen Holzhäuser gebaut. Und jetzt endlich kommt das Rentenalter und er freut sich, er darf endlich andere Sachen machen, seinen Hobbys nachgehen. Und es sind nur noch ein paar Monate und dann sagt er das dem Chef und sagt, ich möchte jetzt wirklich gehen. Und der Chef antwortet und sagt, oh, das ist echt schade. Du bist mein bester Mann. Du wirst uns extrem fehlen. Und tu mir bitte noch einen Gefallen. Oh. Er ahnt schon, das ist nochmal ein Auftrag. Ja, ein Haus ist noch zu bauen. Naja, nach langem Überlegen sagt er zu und sagt aber, ich will wirklich jetzt nicht wieder 2 Jahre daran bauen. Ich mache das einfach schneller. Das Fundament, das wird schneller gemacht. Und dann die Materialien, die man schnell bekommt und schnell verbauen kann. Und das Ganze wird dann anders als sonst etwas flüchtiger und wesentlich schneller gebaut. Und dann ist es fertig und hier seht ihr es. Das ist das Holzhaus. Und die Überraschung, sein Chef kommt auf ihn zu und sagt, dieses Haus schenke ich dir für die Rente. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Hätte ich doch bloß in dieses Haus investiert, in das ich noch leben werde. Große Entscheidung. Was ist unser Lebenshaus? Wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, in dem wir später leben wollen. Entscheidung über Beziehung, Entscheidung über Berufswahl, über Prioritäten, wie wir sie setzen. Benutzen wir für unser Lebenshaus auch ganz einfache Materialien, zimmern da was zurecht, schieben was zurecht. Es ist das Haus, wo unsere Seele wohnt. Und vielleicht schaue ich später zurück und muss sagen, hätte ich doch nur mehr in die Ausbildung investiert, dann hätte ich das und jenes tun können. Hätte ich nur mehr in die Beziehung investiert, dann wäre jetzt nicht so ein Chaos. Es gibt große Entscheidungen und Gott will, dass du in deinem Lebenshaus aufblühst. Und deswegen dieser Satz, den ich noch mitgebracht habe, die Qualität meiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität meines Lebens. Die Qualität meiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität meines Lebens. Und wie können wir jetzt große Entscheidungen treffen? Die Gedanken und Gefühle, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die sind in der Regel sehr durcheinander, ein Wirrwarr. Und in diese Gedanken jetzt eine klare Aussage Gottes hineinzubekommen, die Stimme Gottes, wie soll man die heraushören bei all dem Gefühlen, Gedanken? Die Bibel sagt, wir sind verloren in unseren Gefühlen, aber wir brauchen doch eine klare, gute Entscheidung. Ich habe hier Wasser mitgebracht. Ihr seht das, das gute, klare Filbeler Wasser. eines der besten in ganz Deutschland, glaube ich, sonst hätte es nicht so viele tolle Quellen in Bad Vilbel. Und diese Klarheit, die wünschen wir uns doch, auch für die Entscheidung, glasklar. Aber Tatsache ist doch, dass wir Prägungen mitbringen, Dinge, die unser Leben schon beeinflusst haben. Da sind zum Beispiel deine Eltern, ob das nun Mutter oder Vater sind, vielleicht hast du immer wieder einen Satz gehört und der hat dich geprägt. Ich muss das hier nochmal ein bisschen farblich. Na, das ist doch schon mal mehr. Das hat dich geprägt und du siehst aus dem klaren Wasser, ich will das jetzt gar nicht werten, ob das positiv oder negativ ist, aber es hat vieles verändert. Welcher Satz das ist, das weißt du am besten. Die Prägung deiner Eltern. Oder in der Kultur, in der wir leben. Ich weiß nicht, welche das ist. Vielleicht ist es die Kultur, die manchmal ziemlich ausgeprägt sein kann. Nichts gesagt ist genug gelobt. Und dann willst du eine Kultur entwickeln in deinem Leben von Dankbarkeit und von Wertschätzung. Das hat dich geprägt. Es gibt so vieles, das uns geprägt hat und dann auch unsere Entscheidung beeinflusst. In den Gedanken, in den Gefühlen, sicher auch die Medien. Ob das jetzt Netflix ist oder irgendwas anderes, was schaust du da? Wie wird da umgegangen mit Sexualität in den Filmen, mit Liebe, mit Hass, mit Gewalt? Das wird dich sicher geprägt haben. Und du siehst, das Ganze sieht nicht mehr so klar aus, wie es vorher war. Etwas, das uns beeinflusst in den Entscheidungen. Wie soll ich bei dem ganzen Mischmasch jetzt rauskriegen, was Gottes Plan und Gedanken sind. Was Gott vorhat. Und ich habe 5 Filter mitgebracht, die das sozusagen klar machen können, weise Entscheidungen zu treffen. Wir schauen uns den ersten an. Kurz und knapp, Information. Was soll ich dazu sagen? Das sind Fakten. Das ist doch ganz klar, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, müssen wir uns informieren. Die Bundestagswahl, dann schaust du dir den, probierst du mal den Wahl-O-Mat aus. Ich war etwas erstaunt bei dem Ergebnis, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Aber dann guckst du dir die Kurzprogramme vielleicht an, der Parteien, dass du weißt, worum es geht. Einfach zu schauen, ich informiere mich. Übrigens, nächsten Sonntag sind wir auf Gemeindefreizeit. Einfach dran denken, falls noch nicht Briefwahl, dass man das vielleicht noch macht. Ich will nur sagen, Abwägen von Informationen, Pro und Kontras. Ihr kennt das von Produktbewertungen, da wird dann auch Pros und Kontras. Das heißt, wir haben hier einfach die Tatsache, dass wir Informationen brauchen und dann besser abwägen können. Ein zweiter Filter, der ist jetzt natürlich spannend für uns, das ist die Bibel. Wie geht das so? Wenn du jetzt sagst, naja, ich weiß schon, dass ich über die Bibel, dass ich da lesen sollte und ich weiß, dass das gute Christen machen, aber es geht ja darum, was du lebst. Vielleicht brauchst du den inneren Ruck zu sagen, ich tue es auch. Ich will es nicht nur, sondern ich tue es auch. Weil da erfährst du viel, was die Klarheit der Gedanken angeht, wie du aus der Brühe von Gefühlen, Prägung und all dem, was da ist, eine Klarheit reinbekommst, was Gott will. Warum kann ich das behaupten? Schauen wir uns mal den Vers an aus Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses. Dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das müssen wir nochmal auf uns wirken lassen. Da kommt Klarheit rein. Gott gibt mit seinem Wort Klarheit für unsere Gedanken und unsere Seele. Ja, was ist das? Die Seele sind Gedanken, Gefühle und auch Wünsche. Das macht unsere Seele aus. Und hier kommt jetzt eine Ordnung rein. Die Bibel hilft uns darin auch zu unterscheiden, um den Willen Gottes klarer zu erkennen. Um dann zu merken, das ist mein Wille und mein Wunsch. Und das ist Gottes Wille. Das sind meine Gefühle. Und das sind Gottes Gefühle. Naja, aber ich schaue auf mich, wir schauen uns an, wie oft kommt Misstrauen auf. Meint Gott das wirklich gut mit mir? Kann ich das wirklich sagen? Also, ich wünsche mir ja, ich sag mal jetzt, wenn man jünger ist oder was weiß ich, vielleicht die und die Beziehung. Aber wer weiß, ob Gott das überhaupt will, ich frage ihn lieber nicht. Oder eine Entscheidung, die wir dann haben und wo wir was im Kopf haben und denken, naja, aber wenn ich Gott frage, nachher schickt er mich noch in die Mission. Wisst ihr, was ich meine? So ein unterschwelliges Misstrauen. Und dann ist es gut, wenn wir die Bibel lesen. Und ich habe nur mal rausgesucht, 5 Bibelstellen, ich will die nicht alle zitieren, damit du lebst. Worte, die Gott sagt, im Alten Testament auch, damit du lange lebst, das heißt ein segensreiches, gutes, erfülltes Leben hast. In 5. Mose kommt das allein 3-mal vor, damit du lange lebst, damit du lebst. Oder Sprüche 7, Vers 2, bewahre meine Gebote, damit du unterdrückt wirst, damit du leidest. Nein, nein, bewahre meine Gebote, damit du lebst, damit du aufblühst, damit dein Lebenshaus aufblüht, damit du lebst. Epheser 6, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Warum wiederholt Gott das immer und immer wieder? Damit unser Misstrauen endlich mal in die Grenzen gewiesen wird und Gott durchdringen kann mit dem, was er wirklich in unserem Leben vorhat. Dass er uns liebt durch und durch und will, dass dein Leben aufblüht und dass du erkennst, Gott meint es gut, damit du lebst. Das ist die Erinnerung. Immer wenn wir das hören, denk dran, damit du lebst. Okay, das war der Handyton. Das ist wichtig. Wir brauchen solche Erinnerungen. Alle Gebote sind, damit ich lebe. In der Bibel gibt es Dinge, wo Gott explizit etwas sagt. So stelle ich mir das vor. Explizit. Und dann gibt es welche implizit. Das heißt, mehr so grundsätzlich etwas verborgener, die aber auch ganz klar auch für unser Leben eine Richtung geben. Explizit, ich will ein Beispiel geben, wo Gott seinen Willen deutlich macht. Römer 12, Vers 2, wir lesen das mal. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das wird schon sehr konkret. Das kann man schon sehr genau messen für deine Entscheidung. Und noch konkreter, eine andere, die haben wir jetzt nur zum Hören, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexueller Sünde entfernt. Zack, klar, so will Gott das. So soll das sein. Explizit. Brauchst du nur nachlesen, dann weißt du, wie es sein soll. Implizit ist ein bisschen anders, verborgener, aber grundsätzlich. Gehen wir mal in Gedanken das Thema Sucht durch. Also das Thema Rauchen, Pornografie, Spiele, Alkohol, was auch immer. Und dann schauen wir uns mal diesen Vers an, implizit. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Da steht nicht Alkohol, da steht nicht Pornografie, da steht nicht Rauchen oder was weiß ich. Ja? Ich will so sagen, es geht um Dinge, die ist jetzt einfach mal ein Beispiel, an dem wir feststellen und sagen, tut es mir gut und tut es anderen gut. Das hilft doch bei einer Entscheidung, oder? Und dann nimmt es mich gefangen. Das heißt natürlich, dass es mich so beherrscht, dass ich darüber nicht verfügen kann. Baut es mich und andere auf. Auch ein gutes Kriterium für eine Entscheidung. Das sehen wir in 1. Korinther 10, Vers 23 zum Beispiel. Ich habe hier so unten, seht ihr an der Folie noch so ein paar Beispiele. Baut es dich und andere auf. Wer das nachlesen will, kann da mal nachschauen. Ein Kriterium, wo du messen kannst, wie deine Entscheidung hinhauen oder nicht. Bringt dich die getroffene Entscheidung langfristig näher zu Jesus oder zieht sie dich weg? Lukas 14, Vers 31. Wir merken, Gottes Wort hilft uns, dass wir Klarheit gewinnen. Dass in all dem, was wir hier sehen, dass wir merken, wir dürfen ehrlich sein vor ihm und auch sagen, wenn ich mit den Dingen nicht klarkomme und nicht weiß, wie es geht und wissen darf, er liebt mich bedingungslos und es gibt keinen Ort, wo ich was verstecken muss, wo ich was heimlich an Gott vorbeitun muss. Und ich finde, wir können Gott danken im Gebet, dass er uns diese Klarheit geben will, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, damit wir den Weg gehen können, den er will, und er macht uns diesen Weg wirklich frei, Klarheit durch die Bibel zu gewinnen. Ein drittes sind weise Ratgeber. Weise Ratgeber. Ratgeber sind Menschen, die mir helfen, dass ich meine Ziele verwirklichen kann. Ein weiser Ratgeber ist, dass ich zu guten, großen Entscheidungen finden kann, neben den Informationen, neben dem, was ich aus der Bibel und dem Reden Gottes heraushöre. Und weise Ratgeber sind nicht Ja-Sager. Ja-Sager sind die, die sagen, jede Entscheidung, die du sagst, ist immer gut. Und plötzlich merken wir, oh, das könnte ja sogar ein Bild für Freundschaft sein, oder ich will mal sagen, für eine Freundschaft, die einem nicht immer gut tut. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das jetzt gut, dass du das machst. Ach, wie kann man so blöd sein? Weißt du, so nach vorne sagen, mit dem anderen unterstützen, aber eigentlich findet man das gar nicht gut. Das hilft mir doch nicht bei Entscheidungen. Also Leute quasi, die mir nur nach dem Mund reden. Ich will damit nicht sagen, so Dauerkritiker, die dauernd immer alles, das will ich, aber dass man einfach mal reflektieren kann und nachdenken kann. Sagst du das, ich sehe das so, überleg doch mal. Und dann denkst du darüber nach, okay, vielleicht liege ich ja gar nicht richtig. Und deswegen ist dieser Vers, der da steht, auch so wichtig. Sprüche 15, Vers 22, Pläne ohne Beratung schlagen fehl, durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel. Also gute Ratgeber brauchen Leute, sind Leute, die Jesus suchen. Und nicht mir jetzt primär applaudieren wollen oder so. Die mich genug lieben, um mir die Meinung zu sagen, dass wenn ich wirklich in eine falsche Richtung gehe, mich zu korrigieren. Weise Ratgeber. Und ein viertes, das ist das Gebet. Das haben wir so direkt mit der Bibel noch nicht erwähnt, das gehört aber auch dazu, dass wir ja auch fragen, Herr Jesus, was denkst du denn darüber? Ich will mal versuchen hinzuhören. Und das hat Gott allen Christusgläubigen zugesagt, dass der Heilige Geist bei ihnen sein will. Come Holy Spirit, habt ihr so schön gesungen. Den brauchen wir, um das beurteilen zu können. Im Gebet kann ich sagen, kann ich Gott sagen, was ich denke, kann ich sagen, was ich fühle, was in mir gerade hochkommt. Wenn wir das in den Psalmen sehen, dann merken wir, das ist so. Ja, das wird ausgedrückt. Ich sag mal, ich schütte dann alles aus. Aber das andere ist auch wichtig, dass wir versuchen hinzuhören. Herr, was willst du mir in der Stille sagen? So oder so? Wem an Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, dass er sie ihm gebe. Jakobus 1, Vers 5. Diese Weisheit, die nicht, es geht dann nicht um meine Beweise, dass ich sowieso recht habe mit der Meinung und der Entscheidung, sondern ich will dich finden, Gott. Und deswegen brauche ich Weisheit. Ja, das geht so weit, dass wir auch sagen, ich will mich dir unterstellen. Moment, da kommt aber doch die Stimme, die sagt, glaubst du wirklich, dass Gott es gut meint mit dir? Kennt ihr die Stimme von der Schlange? Ihr werdet sein wie Gott. Ich und meine Meinung zählt. Ich und meine Entscheidung zählt. Ich und meine Pläne zählen. Ihr werdet sein wie Gott. Sie will, die Schlange, der Satan, das Bild, was da gemeint ist, dass wir sind wie Gott und sagen, genau, ich entscheide. Ich weiß, was in den Beziehungen funktioniert und was Gottes Pläne sind. Aber keinem von uns steht die Rolle Gottes wirklich gut. Ich glaube, damit sind wir ziemlich überfordert. Ziemlich, sehr, vollkommen. Und deswegen ist es gut, dass Gott über meinen Gefühlen, über meinen Erwartungen, über meinen Wünschen steht und mir Klarheit schenkt durch seinen Heiligen Geist. Und ich sage, Jesus, ich will mich unter dein Wort stellen, unter deinen Willen stellen, unter deine Autorität stellen. Dein Wille soll geschehen. Und ein letzter Filter, um Klarheit zu bekommen. Innerer Frieden. Innerer Frieden, ich will da einen Trugschluss mal vorwegstellen. Innerer Frieden ist, ich habe ein gutes Gefühl. Ist das innerer Frieden? Manche Christen sagen, also ich habe da inneren Frieden drüber. Entschuldigung, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich habe da inneren Frieden drüber, ich habe da ein gutes Gefühl. Ich gucke mir das so an und denke, mein Gefühl, das war da irgendwo untermischt. Kann ich dem so 100% und ausschließlich trauen, diesem Gefühl, in dieser Brühe, diesem Frieden? Ich will das mal übertragen auf Jesus. Jesus ist im Garten Gethsemane und er weiß, er soll gekreuzigt werden. Oh, ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, ich habe da inneren Frieden drüber. Alles klar, alles Roger. War das so? Was sagt uns denn die Bibel? Die Bibel sagt, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat, dass er gekämpft und gerungen hat mit Gott. Da war nichts mit innerem Frieden in dem Moment. Das hat ihn alles gekostet. Und plötzlich merken wir, dass der innere Friede manchmal auch heißen kann, dass wir vor Gott auch Herausforderungen erleben, um zu diesem inneren Frieden zu kommen, und dass Gott ein Ziel hat, das in die Ewigkeit reicht, und dass es manchmal was anderes ist als das, was wir gerade so vor Augen haben. Innerer Friede ist manchmal auch ein Kampf, eine Sichtweise, die wir erst gewinnen, und wo es nicht um meine Gefühle geht, sondern was hat denn Jesus gesagt im Garten Gethsemane? Nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Dein Wille, nicht nur meine Seite. Und dazu brauchen wir diesen übernatürlichen Frieden, von dem im Philipperbrief die Rede ist, Kapitel 4, Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausgeht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist jetzt so ein bisschen wie eine Zusammenfassung. Jetzt merken wir, wenn wir diesen inneren Frieden haben wollen, dann brauchen wir diese Filter, um zu guten, weisen Entscheidungen zu kommen. Wir brauchen die Information, okay? Haken dran. Aber bei der Bibel brauchen wir die Erkenntnis, was Gott uns direkt zeigt, was wir sofort erkennen können, sagen, eins zu eins einzuordnen, explizit und implizit. Das leitet sich daraus eindeutig ab. Wir brauchen weise Ratgeber, Leute, die auch mal in Liebe und meistens unter vier Augen auch mal sagen, du, mein Eindruck ist, ich sehe das anders. Ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Dass wir reflektieren können, dass wir unsere Entscheidung nochmal abwägen können. Und den inneren Frieden, der manchmal anders entsteht als das erste Gefühl, das wir haben. Ja, und dann passieren Entscheidungen. Wenn ich zurückblicke, viele, viele Entscheidungen, wo ich sage, oh Herr, das tut mir leid, das hätte ich mir anders gewünscht, wenn ich das vorher gewusst hätte. Oder ich habe einfach es verbockt. Und zu wissen, Jesus, du hast dafür bezahlt. Du bist dafür aufgekommen. Du hast alles gegeben, um auch meine Fehler darin ja wieder in eine neue Richtung zu geben. Und ich lade ein, dass wir jetzt innerlich vor Gott vor die Knie gehen und ihn einladen, ihn wirken und reden zu lassen und vielleicht auch zu bekennen. Lebendiger Gott, Herr Jesus Christus, ich möchte vor dir bekennen, und vielleicht möchten das viele mittun innerlich, dass ich mich wie Gott aufgespielt habe in meinem Leben, wo ich mich über dein Wort gestellt habe, wo ich meine Ziele, meine Wünsche, meine Erwartung, ja, meine Entscheidung über das gestellt hat, was dein Wille war. Ich bitte dich um Vergebung. Ich brauche dich und deinen Heiligen Geist, dein Wort, die Wahrheit, die unterscheidet, die Klarheit reinbringt in diesen Dunstkreis, der manchmal in einem so viel Unklarheit gibt, und dass du Orientierung schenkst. Die Klarheit auch, dass deine Liebe über allem steht und dass du es gut meinst und ich dir nicht wieder misstrauen brauche. Danke, dass du über aller Lüge und über aller Täuschung stehst. Und dass wir das in deinem Namen binden dürfen, wo es in uns zu viel Raum eingenommen hat. Und in der Stille kann jeder für sich dieses Gebet noch weiter beten. Wir danken dir, lebendiger Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus und Heiliger Geist, und beten dich an. Amen.